Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute an meiner Seite der gute Markus. Hallo Markus.
Hallihallo.
Ja Markus, du bist mal heute wieder unsere Experte zu einem bestimmten Thema. Letztes Mal haben wir uns so ein bisschen über das iPhone unterhalten, über das iPhone SE. Und diesmal geht's indirekt auch so ein bisschen um Apple, weil das Thema ist eSIM und Apple hat ja da auch ein eigenes Produkt am Start, darauf aber gehen wir später genauer ein. Vielleicht erstmal Markus, was war denn dein erster Berührungspunkt mit eSIM und was ist denn das überhaupt?
Der erste Berührungspunkt mit eSIM war ja im Prinzip wirklich die Apple SIM. Die Apple SIM war ja eigentlich die Vorstufe der jetzt fürs iPad Pro 9.7 realisierten fest integrierten SIM-Karte. Bei den zuletzt veröffentlichten iPad-Modellen war es noch so, dass die halt noch rausnehmbar war. Und jetzt ist es halt eben nicht mehr möglich.
Kannst du es mal so ein bisschen beschreiben, was sozusagen eine eSIM ist? Das ist einfach eine virtuelle SIM-Karte, also sprich nicht haptisch, keine Hardware dahinter, sondern wirklich nur sozusagen irgendwie gespeichert als digitale Information.
eSIM heißt Embedded SIM, das heißt, das ist wirklich so, dass die SIM-Karte wirklich nicht mehr rausnehmbar ist, sondern fest im Gerät integriert ist. Sei es ein Smartphone, sei es ein Tablet, sei es eine Smartwatch, wo das natürlich auch möglich ist. Oder auch zum Beispiel für Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation. Auch bei solchen Geräten könnte man im Endeffekt mit einer eSIM arbeiten.
Okay, du hast schon angesprochen Smartwatch. Ich glaube, da hattest du ja auch so ein bisschen Einblicke schon erhalten. Ne? Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, die Samsung Gear S2 Classic in der 3G-Version, die ist tatsächlich das erste Consumer-Produkt auf dem deutschen Markt mit einer eSIM. Kam schon im März auf den deutschen Markt, zunächst bei Vodafone, bei O2 soll es jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen auch kommen. Und die hat tatsächlich eine eSIM, die, ich sage jetzt mal, schon sehr nah an den endgültigen Standard geht, was bei der Apple eSIM nicht der Fall ist.
Okay, gibt's denn jetzt nur so Kinderkrankheiten oder ist das Protokoll noch nicht sozusagen fertig geschrieben, dass du sagst, nah an den fertigen Standards, aber irgendwie gibt's denn doch nur ein, zwei Punkte, die noch offen sind oder sich verändern könnten?
Also der endgültige Standard soll bis zum Sommer stehen. Da war zwischendurch auch mal von März die Rede, sprich, das hat sich wieder ein paar Monate nach hinten verlagert. Kann natürlich weitere Verzögerungen geben, aber ich denke mal, große Änderungen gegenüber der Lösung, wie wir sie in der Samsung-Uhr jetzt sehen, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, während die Apple-SIM einen völlig anderen Ansatz verfolgt.
Also das mit diesem, du meinst Standard, bestimmt sich einfach dadurch, wie oft kann die SIM vielleicht gewechselt werden oder was sind sozusagen überhaupt die Rahmenpunkte? Also wenn ich jetzt so eine eSIM so eine Samsung-Uhr mir kaufe, kann ich, du hast gesagt, aktuell gibt es das bei Vodafone in Deutschland, wenn jetzt zum Beispiel O2 auf den Markt kommt und sozusagen eben das auch anbietet mit dieser Uhr zusammen, kann ich denn einfach zwischen den beiden hin und her wechseln oder wie sieht das da aus?
Es gab mal Hinweise darauf rund um den Mobile World Congress im Februar, dass das nicht möglich ist. Mittlerweile soll es angeblich gehen. Ich warte dringend darauf, eine eSIM von O2 dann eben auch zu bekommen, um das Vodafone-Testgerät dann auch mal auf O2 umzuprogrammieren und wieder zurück. Und erst dann kann man eigentlich wirklich sagen, dass das geht. In Zukunft soll das auf jeden Fall möglich sein. Das soll ja eben der Vorteil bei der eSIM sein, die ja im Endeffekt dem Kunden gegenüber als QR-Code auf dem Stück Plastik auftritt, dass du praktisch das Gerät an den QR-Code hältst und so die neue SIM-Karte im Endeffekt registrieren kannst. So funktioniert es bei der Samsung Gear S2 und so soll es dann beim endgültigen Standard auch für weitere Smartwatches, Smartphones, Tablets und so weiter funktionieren.
Als einen Vorteil könnten wir jetzt ja vielleicht sehen, dass die SIM-Karte nicht mehr gestohlen werden kann. Ist das denn zutreffend?
Also ich kann jetzt nicht mehr. Also ein Bekannter von mir, der auch bei einem Netzbetreiber arbeitet, der sagte vor kurzem, ach so, ich muss also nur den QR-Code abfotografieren und muss mir nur irgendwie noch Zugang zur PIN-Nummer verschaffen. Ist ja fast einfacher, als das Stück Plastik zu klauen. Also ja, kann man so oder so sehen.
Okay, du hast vor, glaube ich, schon mal einen anderen Use Case angesprochen, wo du einen Vor- oder Nachteil drin siehst. Kannst du den mal ein bisschen beschreiben? Also das mit dem Heraus- und Hereinnehmen ist, glaube ich, da der Punkt. Ne? Also ob es wirklich leichter fällt, sozusagen eine eSIM zu aktivieren oder ob es nicht doch leichter ist, das Stück Plastik sozusagen in das Handy einzulegen.
Das hat einfach Vor- und Nachteile. Das Stück Plastik hat natürlich den Vorteil, ich hab's wirklich physisch in der Hand, kann jederzeit die SIM-Karte wechseln. Nachteil mittlerweile, wir haben es mit drei verschiedenen SIM-Kartengrößen zu tun, mit der Mini-SIM, wie sie in ganz alten Geräten noch vorkommt, wie sie in mobilen Hotspots oft noch vorkommt, wie sie auch in aus China stammenden Handys oft noch vorkommt. Mhm. Dann haben wir die Micro-SIM, die hat Apple 2010 mit dem iPhone 4 eingeführt und die haben mittlerweile viele, viele andere Hersteller übernommen. Es gibt auch die ersten mobilen Hotspots, die die Micro-SIM haben, aber beim Smartphone sind wir ja schon wieder weiter seit einigen Jahren und sind bei der Nano-SIM, die noch mal kleiner geworden ist, die man dadurch vielleicht auch noch leichter verlieren kann, möglicherweise. Trotzdem, ich habe das Stück Plastik in der Hand, ich kann jederzeit selbst sagen, ich tausche diese SIM-Karte gegen die andere SIM-Karte aus. Auf den ersten Blick wird das mit der eSIM natürlich erstmal einfacher. Ich scanne den neuen QR-Code ein und bin sofort auf der anderen Prepaid-Karte, auf dem anderen Vertrag, wie auch immer. Aber ich muss das Ding ja irgendwie auch registrieren. Das heißt, mein Smartphone, Tablet, Smartwatch, wie auch immer, mein Endgerät, braucht in dem Moment Kontakt zum Internet. Das heißt, Use Case, Flugreise nach Südafrika, in die USA oder Australien. Wenn ich im Flugzeug noch kein WLAN habe, und das ist A, teuer und B, noch nicht in allen Flugzeugen verfügbar, kann ich nicht mal so ohne weiteres während des Fluges auf die neue eSIM wechseln. Selbst am Zielflughafen brauche ich erstmal einen Internetzugang, weil irgendwie, wie gesagt, das Einscannen des QR-Codes ist das eine. Danach muss ja praktisch die eSIM Kontakt mit dem Aktivierungsserver des Netzbetreibers aufnehmen. Das funktioniert über Internet. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendwie, und wenn es nur für eine Minute ist, für die Aktivierung der eSIM erstmal einen Internetzugang. Das heißt, auf dem Papier ist es erstmal viel einfacher. QR-Code ans Smartphone halten, einscannen, läuft. Aber der Internetzugang muss eben da sein. Im heimischen Wohnzimmer oder auch im Mobilfunkshop überhaupt kein Problem.
Ja, klar.
Aber unterwegs kann das durchaus ein Problem sein. Schön ist natürlich, dass man wohl auch künftig mehrere Profile, sprich mehrere eSIMs auf einem Gerät speichern kann. Beispiel, ich wohne in Berchtesgaden oder in Freilassing, arbeite aber in Salzburg, habe also neben meinem deutschen Vertrag vielleicht noch eine österreichische Prepaid-Karte und kann dann relativ unproblematisch von Profil 1 zu Profil 2 wechseln, einfach übers Menü und gebe dann die PIN der österreichischen Karte ein, muss also nicht mehr physisch die Karte wechseln, sondern stell einfach menügeführt auf die andere Karte um. Das ist natürlich eine feine Sache, muss man auf der anderen Seite sagen. Es hat einfach Vor-, aber auch Nachteile. Muss man sich natürlich überlegen, was ist besser, was ist schlechter. Aber Fakt dürfte sein, wir kommen nicht dran vorbei. Das wird wohl die Zukunft mit sich bringen.
Sind denn auch so Kombos bei Smartphones denkbar, dass du halt so eine, auf der einen Seite eine, so eine physische SIM-Karte hast und auf der anderen Seite eine eSIM?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, das, was Apple mit dem iPad momentan macht, ist einfach eine Übergangslösung. Sie wollten halt einfach, dass die Kunden ihre eigene SIM-Karte, ihren eigenen Vertrag weiter nutzen können und die integrierte Apple-SIM als eSIM jetzt als Add-on-Feature sehen, um beispielsweise den Kunden im Ausland, im International Roaming, einen einfacheren Internetzugang zu ermöglichen. Ist auf dem Papier ja auch eine feine Sache. Ich lege in Deutschland meine normale Vodafone, Telekom, Telefonica, was auch immer, SIM-Karte ein und muss mich im Ausland nicht zwingend um einen Internetzugang kümmern. In rund 90 Ländern soll die Apple eSIM funktionieren. Allerdings muss man natürlich auch gucken, wie sehen die Tarife dann wirklich im Einzelnen aus. Ich habe zum Beispiel als Extrembeispiel 399 Euro für Indonesien für 3 Gigabyte gefunden. Das ist natürlich dann auch nicht wirklich ein Schnäppchen.
Stimmt, das hattest du mir erzählt. Das ist schon mal ein sehr hoher Preispunkt auf jeden Fall. Da muss man schon sehr tief in die Tasche greifen.
Ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn jemand, sagen wir mal, geschäftlich unterwegs ist und zwingend direkt nach der Ankunft einen Internetzugang braucht.
Ja, klar.
Da kann man ja auch ein kleineres Paket buchen, was dann entsprechend günstiger ist und besorgt sich dann nach der Ankunft vielleicht nicht gerade nach 2 Stunden, sondern eben irgendwie am ersten, zweiten Tag besorgt man sich halt eben dann noch eine lokale Prepaid-Karte und nutzt dann übergangsweise diese eSIM. Dafür ist es natürlich praktisch. Gibt auch Anbieter, die bieten für eine Stunde oder so einen Internetzugang an.
Ja.
Man muss es einfach mal sehen. Ich weiß noch gar nicht, welche Anbieter sind in welchen Ländern verfügbar. In Deutschland haben wir es bei der Apple eSIM momentan so. Also das geht anders als bei Samsung, wo man per QR-Code quasi jeden Anbieter aufbucht. Bei der Lösung von Apple ist es so, die Anbieter machen mit Apple einen Vertrag und nur die Anbieter, die mit Apple den Vertrag haben, sind auch auf der eSIM im Endeffekt verfügbar. Das sind in Deutschland Always Online und GigSky, von denen habe ich beides, ehrlich gesagt, vorher noch nie was gehört. Und die Deutsche Telekom, die ihre ganz normalen Data-Start-Prepaid-Tarife da im Endeffekt anbietet. die kennt man natürlich. Das sind die gleichen, wie wenn ich jetzt irgendwo an der Tankstelle eine Extrakarte oder eine Data-Startkarte, wie es ja heutzutage heißt, kaufe. Aber Always Online und Geekskreis sind völlig neue Anbieter. Gut, es gibt bei einem der beiden tatsächlich für 99 US-Cent, sprich knapp 90 Euro-Cent, ein Mini-Paket für, ich glaube, eine Stunde mit 20 MB. Ist so, jetzt nicht ja, viel, praktisch. Aber um mal eben Mails zu ziehen nach der Ankunft und bis ich eine lokale Prepaid habe, reicht das aus. Klar. Man muss einfach gucken, in welchen Ländern gibt es diese Angebote, wo gibt es vielleicht auch lokale Anbieter, wie hier in Deutschland mit der Telekom, wo man dann auch günstigere Tarife hat und so weiter. Aber das sind alles Infos, die haben wir noch nicht.
Weißt du schon, wie das aussehen könnte in puncto Simlock, also sozusagen Handys wirklich verkauft werden über einen Anbieter und der dann fest sozusagen gelegt werden muss, über 24 Monate musst du mit diesem Tarif arbeiten, weil eben Simlock bei dem Gerät vorhanden ist. Wird das denn bei der eSIM auch so fortgeführt, wie es jetzt aktuell der Fall ist, oder ja?
Also es gab von Vodafone auf der CeBIT ein Pressegespräch, wo auch die Testgeräte für die Samsung Smartwatch ausgegeben wurden. Und da hieß es, dass das alles ähnlich läuft oder eigentlich genauso läuft, wie es bei den bisherigen physischen SIM-Karten ist. Das heißt, SIM-Lock ist grundsätzlich auch denkbar und selbst Dual-SIM ist denkbar. Also es kann dann auch durchaus Smartphones geben, wo dann zwei eSIMs beispielsweise drin sind.
Wie schätzt du denn allgemein die Chancen ab, dass irgendwie sich das Ende 2016 noch bei mehreren Geräten durchsetzt oder wird es sich das erste Mal auf vereinzelte Geräte beschränken und erst 2017, 2018 so den Durchbruch finden?
Naja, wenn man sieht, dass der Standard, sagen wir mal Mitte diesen Jahres erst feststeht, dann kommen ja nicht unbedingt 14 Tage später die ersten Geräte raus, weil die müssen ja erstmal projektiert werden, produziert werden und dann kommen sie irgendwann mal raus. Also, dass das dieses Jahr noch das Megathema wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Also eher so wirklich, Standard wird festgelegt dieses Jahr und Anfang nächsten Jahr können wir vielleicht mit den ersten, sag ich mal, weiteren Geräten rechnen, also wo halt sozusagen wirklich mal feststeht, ja, das ist der finale Standard und die erhalten auch direkt Einzug.
Richtig.
Okay.
Was ja dann auch immer noch nicht heißt, dass die normale physische SIM-Karte vom Markt verschwindet. Also meiner Ansicht nach wird das eine wirklich sehr, sehr lange Übergangszeit geben, weil ja noch immer, sagen wir mal, auch uralte Geräte im Einsatz sind, gerade auch da wieder bei der Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Das ist ja auch der Grund, warum man zum Beispiel das GSM-Netz nicht so ohne weiteres abschalten kann und sagen kann, okay, wir haben in 2-3 Jahren LTE 800 flächendeckend, dann telefonieren die Leute halt über Voice-Over LTE. Ja, es gibt eben noch die Kunden, die ein Nokia 6210 im Einsatz haben und sei es nur, weil die Freisprecheinrichtung im Auto halt eben dafür ausgelegt ist und das Auto wechselt man ja dann doch nicht ganz so häufig. Oder es gibt eben die Maschinen tatsächlich, die noch auf GPRS und Edge festgelegt sind und die man nicht so ohne weiteres auf LTE umbauen kann. Insofern, auch das wird sicherlich eine sehr, sehr lange Übergangszeit sein, wo es eben beides gibt.
Weißt du nun, inwiefern sozusagen da mehr an Hardware verbaut ist? Ist da ein spezieller Chip auf den Geräten oder in den Geräten integriert, um sozusagen diese eSIM zu realisieren? Oder ist das einfach per Software-Update nachreichbar?
Das ist eine gute Frage. Also ich fürchte, das ist schon eine ziemlich aufwendige hardwaremäßige Geschichte, weil das ja auch sicherheitsrelevant ist. Darf man ja auch nicht vergessen. Es geht ja nicht darum, dass man den Kunden jetzt sagt, okay, es wird einfacher, du scannst den QR-Code ein und hast schon deinen neuen Vertrag auf dem Handy. Das muss ja auch entsprechend abgesichert sein, dass die Daten nicht, sei es auch nur vom Hersteller, abgegriffen werden können. Insofern denke ich mal, da muss dann schon hardwaremäßig was passieren. Das ist keine reine Softwarelösung.
Klar, das Payment muss ja irgendwie auch abgewickelt werden auf der einen Seite, dass es auch sicher ist an der Stelle und da sozusagen kein Schmuh mitgetrieben werden kann, ne?
Ganz genau.
Ja, was würdest du uns sagen, ist das für dich persönlich denn ein interessantes Projekt oder ist das, was du sagst, ja, das brauche ich jetzt gar nicht so im Zweifel?
Na, wie ich schon sagte, es hat logischerweise Vor- und Nachteile, wie so ziemlich alles im Leben. Der Vorteil ist halt eben wirklich die einfache Möglichkeit des SIM-Kartenwechsels im Normalfall. Wenn das so funktioniert, wie es uns momentan versprochen wird, es gibt noch kein einziges Smartphone momentan mit eSIM, das heißt, man muss es wirklich abwarten, bis die ersten Geräte da sind, die man dann entsprechend auch ausprobieren kann. Ja, und das Zweite ist natürlich, wie gesagt, ich brauche zur Aktivierung einen Internetzugang, den habe ich aber nicht unbedingt überall, den habe ich ja vielleicht erst dann, wenn ich die eSIM aktiviert habe. Ja?
Stimmt.
Das heißt, ich komme irgendwo an einem Reiseziel an, will die lokale eSIM im Endeffekt aktivieren, die ich mir vorher auf eBay geschossen habe oder so. Dazu brauche ich aber erstmal einen Internetzugang. Den gibt es nicht so ohne weiteres unbedingt jetzt wirklich überall. Und das ist durchaus ein Problem.
Es wären eigentlich ganz Vorteile, wenn es so irgendwie eine Plattform geben würde, wo man sich dann eben einwählen kann, ohne Internet zu haben, ne, oder so, dass es dann wirklich irgendwie der Betreiber, der eben entsprechend die eSIM in dem Bereich zur Verfügung stellt, halt entsprechend schon mal so eine Art Landingpage kostenfrei zur Verfügung stellt oder sowas.
Ist ja theoretisch sogar denkbar, dass das so ist, aber auch das sind natürlich Sachen, bevor der endgültige Standard feststeht, kann man dazu noch nichts sagen. Man muss es einfach abwarten, wie sieht der endgültige Standard aus, wie wird er von den Netzbetreibern und Geräteherstellern im Endeffekt umgesetzt und wenn es dann mal die ersten Geräte gibt, dann können wir es ausprobieren.
Markus, vielen Dank schon mal für das Roundup. Hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall habe ich einen besseren Eindruck jetzt bekommen, wo die eSIM so hinschifft. Und wenn dann vielleicht Anfang 2017 so ein bisschen, sag ich mal, die ersten Produkte so in den Massenmarkt richtig einsteigen, werden wir sicher gespannt draufblicken und das Team natürlich auch weiterhin jetzt ins Jahr 2016 begleiten, wie es denn da weiter sich ausgeht mit dem Team.
Du musst natürlich auch eins bedenken. Was für den Kunden natürlich auch ganz wichtig ist. Standard, erste Geräte, Unterstützung der Hersteller ist eine Sache. Aber es muss ja auch erstmal jeder Provider, jeder Discounter eine eSIM anbieten.
Klar, klar.
Wenn jetzt sicher, Telekom, sicher. Vodafone oder O2 in Deutschland das machen, heißt das noch lange nicht, dass das mein, sagen wir mal, taiwanesischer Mobilfunk-Discounter, wo ich im Urlaub möglicherweise immer meine SIM-Karte nehme, dass der das auch hat. Das ist, also in der Übergangszeit kann das durchaus auch zu Problemen dann im Endeffekt führen, wo man gegebenenfalls mit zwei Handys dann auskommen muss. Eins mit eSIM und eins für solche Reservefälle halt eben ohne.
Ja.
Sind auch Sachen, müssen wir beobachten, werden wir uns die nächsten Monate und Jahre sicherlich ein genaueres Bild von machen können.
Ja, freue ich mich schon sehr drauf und danke dir auf jeden Fall für die Eindrücke zu der eSIM.
Alles klar.
Ja, Markus, dann nur ganz kurze Hinweise für unsere Leser und Hörer. Podcast könnt ihr wie immer aufrufen www.teltarif.de/podcast und eine E-Mail-Adresse ist ebenfalls eingerichtet unter podcast@teltarif.de. Da könnt ihr euch gerne mit Fragen oder Feedback hinwenden. Zudem sind wir bei iTunes gelistet und dementsprechend Feed erreichbar. Findet ihr auch auf der Website, die ich schon vorher genannt habe, eben teltarif.de/podcast. Und so gesehen, vielen Dank für euer Feedback über diese Kanäle und ich freue mich auf euch in 14 Tagen. Und vielen Dank nochmal, Markus.
Alles klar, dann bis demnächst.
Bis dann.
Jo, tschüss. Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.